Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astral Talk. Heute mit dem Haar-Special.
Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, aber
Hallo,
keine
liebe
Sorge.
Svenja.
Ja, hallo, lieber Oliver, wir werden jetzt nicht unsere Haarpflegetipps hier austauschen, auch wenn jemand sagte, wir hätten so geile Haare.
Ja. Ein schöner
Nee.
Kommentar war das.
Ja, genau. Nein, ich wollte eigentlich ehrlich gesagt den Oliver mal fragen, wie so deine letzte Zeit war, weil ich habe im Gedächtnis, dass du im Monroe-Institut tatsächlich wieder ein spannendes Seminar besucht hast.
Ist nicht so ganz richtig. Also spannendes Seminar ist richtig, aber nicht im Institut, sondern das war online. Und ich war so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, ob der Thematik, aber auch, weil es online war, ne? Und ich bin, ja, ich bin natürlich auch ein Fan von Präsenzworkshops, aber es ließ sich nicht anders machen. Und das Programm, das ich besucht habe, hieß Starlines 1. Es gibt tatsächlich zwei. Sehr astronomielastig, also es war sehr viel Theorie dabei über Galaxien und andere Welten und die Portale dahin. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, weil ich von Astronomie überhaupt keine Ahnung habe, außer unser eigenes Planetensystem. Das kriege ich gerade noch so auf die Reihe, aber alles andere nicht. Und das Ganze war mit sehr, sehr spannenden Meditationen begleitet über eine Woche lang, die uns in diese Galaxien geführt haben. Und wir haben also einige wunderbare Astralprojektionen erlebt, auch als Gruppe gemeinsam, was für mich total faszinierend war. Nicht, dass ich das nicht kenne aus meinen eigenen Workshops, aber wenn man selber Teilnehmer ist und sich dieser Sache so hingeben kann, und nicht gleichzeitig tatsächlich auch noch eine Gruppe zu führen hat, ist das noch mal was ganz anderes. Und ich habe das wirklich genossen. 6 Tage richtig intensiv, die Fokus-Level, die ich selber noch nicht kannte, die Monroe zu seinen Lebzeiten gar nicht genau definiert hatte. Das hat dann eine Kollegin, die auch die Trainerin war, Francine King, gemacht vor über 20 Jahren. Und da ging es Fokus 35 erst los als Ausgangsbasis bis Fokus 49. Und da wird man so richtig in die Galaxien geknallt, kann ich nur sagen. Aber ich darf an dieser Stelle schon verraten, die liebe Svenja, und ich werden für das neue Sendeformat Consciousness Lounge, was ja am 30. Juli Premiere feierte, da werden wir die nächste Folge, das ist dann Ende September, Consciousness Lounge wird nur einmal im Monat stattfinden. Das ist dann ein zweistündiges oder längeres Gespräch. Und da werden wir mal das Thema Starseeds, Starlines, Außerirdische, und alles, was so mit den Besuchen in fremden Galaxien oder anderen Galaxien, was es damit auf sich hat, ein bisschen auf den Tisch bringen. Und da werde dann meine Erfahrungen, die ich in der Woche gemacht habe, bei der Gelegenheit natürlich auch teilen.
Ja, genau. Wir werden überwiegend unsere Erfahrungen dazu teilen. Genau. Und das wird bestimmt total spannend. Und
Ja,
magst du
und
gerade noch, ja?
ja.
Wolltest du gerade noch mal kurz sagen, was denn jetzt der Unterschied der höheren Fokuslevel ist? Wie kann man sich das vorstellen?
Also jede Frequenz, die Monroe selber entwickelt hat, ist im sogenannten, ja, was heißt, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das sind genaue Rezepturen, die Monroe in langjähriger Forschung entwickelt hat, die es ermöglichen, innerhalb von wenigen Minuten sehr genau definierte Bewusstseinszustände einzunehmen. Und Monroe hat zu Lebzeiten alles bis quasi Fokus 35 mitentwickelt. Und das war so das Letzte vor seinem Übergang 1995. Und die Kollegin Francine King hat dann die Foki 42 und 49 aufgelegt, sozusagen. Und ich habe sie gefragt, was denn der Unterschied ist, weil die Wirkung ist ganz, ganz anders für mich. Also sehr deutlich unterschiedlich von den Leveln, die ich davor kenne, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Bewusstseinsstufen oftmals so ein bisschen subtil sind, aber hier war das so krass deutlich. Sie hat mir so ein bisschen verraten, wie sie daran gegangen ist, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Es sei nur so viel gesagt, dass da schon vor 20 Jahren ein bisschen experimentiert wurde, um dann den Menschen eine andere Wachheit geben zu können. Und das hat man sehr schön umgesetzt. Ich bin nicht ein einziges Mal eingeschlafen in der ganzen Woche. Und wer meine Workshops kennt, der weiß auch, dass das immer mal passiert als Teilnehmer, dass man einschläft oder einen Clickout hat. Aber ich bin wirklich komplett durchgehend hellwach geblieben und es war extrem befriedigend.
Das klingt wirklich spannend. Mir
Ja.
ist mal aufgefallen bei den niederen Fokus-Level, dass ich kenne ja eigentlich nur das Gateway-Programm. Das habe ich ein paar Mal gemacht per CD. Und da hatte ich oft das Gefühl, dass mir viele dieser Level doch irgendwie vertraut sind. Also wenn man lange meditiert hat, dann kennt man den einen oder anderen. Also das mag ich hier nur einstreuen, falls jemand sich fragt, kann man die nur erreichen, wenn man da die Frequenzen hört. Also es kann gut sein, dass ihr den einen oder anderen, wenn ihr die Beschreibungen mal im Internet auch euch mal geben lässt oder sucht, dass ihr das vielleicht schon kennt oder dass es euch vertraut ist, weil man viel Meditationserfahrung hat. Da kann das ein oder andere schon durchaus bekannt sein. Wir kannten es nur nicht unter diesen Zahlen sozusagen, ne? Unter dieser Einordnung.
Genau. Aber da können wir dann in der Consciousness Lounge noch ein bisschen drüber quatschen. Wir wollen uns heute natürlich euren spannenden Fragen zuwenden, die immer noch von unserem letzten Live von der Folge 100 im Raum stehen. Da wollen wir nochmal ansetzen, auch wenn das jetzt schon Folge 106 ist.
Genau.
Aber da ist so eine Handvoll Fragen übrig geblieben und die versuchen wir mal heute ein bisschen zügig zu beantworten.
Genau, ich fange gleich mal an. Und zwar, wenn jemand großes Leid erfahren hat und auf nicht physischen Ebenen noch immer Schmerz wahrnimmt, was bleibt tatsächlich in unseren verschiedenen Körpern gespeichert?
Da muss ich mal gerade noch mal mir die Frage vor Augen holen. Wenn jemand großes Leid erfahren hat und auf nicht physischen Ebenen noch Schmerz wahrnimmt, also physischen Schmerz nimmt niemand wahr auf nicht physischen Ebenen. Na, das ist erstmal ganz deutlich zu sagen. Es gibt psychischen Schmerz, der durch eine vorhergehende Symptomatik in der Physis ausgelöst werden kann oder getriggert werden kann, weil oftmals natürlich physische Schmerzen mit einem Stimmungswandel einhergehen. Es gibt ja viele Schmerzpatienten hier in der Physis, die chronisch krank sind und medikamentös betreut werden oder auch nicht. Und das ist schon ein schweres Leid. Ne? Ich hatte so jemanden in der Familie, und über viele Jahre so extreme Schmerzen zu ertragen, da kommt man nicht in eine wirklich gute Vibration. Das fällt es ja auch schwer, gute Laune zu behalten. Und das kann sich natürlich in einem astralen Raum oder mentalen Raum auch noch ein Stückchen weit widerspiegeln. Wobei hier ganz deutlich gesagt werden muss, ab den Mentalebenen löst sich das. Ne? Weil da hat bereits schon eine adäquate Betreuung stattgefunden, sage ich mal, wenn man denn den physischen Körper permanent verlassen hat. Und wenn man vermag, die mentale Ebene zu bereisen, kann man sich selbst darum kümmern, auch gewisse Thematiken anzusprechen und sich dort behandeln zu lassen, in Anführungsstrichen. Spuren der physischen Schmerzepisoden finden wir auf emotionaler Ebene im Astralkörper. Da bleibt das erstmal noch, ne, bis eine Selbstrealisation stattfindet und der oder diejenige versteht, wie die neue Situation ist und dass dieser Schmerz aus irdischen Zeiten nicht mehr getragen werden muss. Ich finde es immer bemerkenswert. Ich habe noch nie auch, ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich mal eine Astralreise gehabt in einer Phase, wo ich extreme Zahnschmerzen hatte. Und das war für mich der größte Befreiungsschlag, weil dafür die Dauer dieser Erfahrung waren die Schmerzen komplett weg, obwohl ich Minuten zuvor im Bett gelegen hatte mit wirklich argen, argen Schmerzen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja seit 2008 Rheuma, 2 Bandscheibenvorfälle und 7 Venenthrombosen und ich kenne das, dass ich eigentlich wiederkehrend immer eigentlich irgendeine Art von Schmerz habe, weil ich auch nicht gerne Schmerzmittel nehme und deswegen kann ich sagen, in diesen vielen, vielen Jahren, also ich erlebe jetzt, glaube ich, seit 2011 bewusste Astralreisen, habe ich viele Situationen erlebt, wo ich irdisch Schmerzen hatte, aber auf der Ebene nicht. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, niemand muss dort Schmerzen haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sowas wie eine Art quasi Schmerz gibt im Sinne von, wie du schon sagtest, einer psychischen Verdichtung aufgrund von inneren Schmerz und der sich dann vielleicht auch als sowas da anfühlen könnte. Das halte ich für möglich. Ich will das nicht komplett ausschließen. Ich will damit nur sagen, einen physischen Schmerz hat man dort nicht, weil man dort keinen physischen Körper hat und der Fokus eben nicht mehr im physischen Körper ist. Das ist ja das Schöne. Wir können also uns komplett von jeglicher Schwere dort lösen, sobald wir darum wissen, dass wir reine Energie sind, ne?
Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir das aber auch ganz gut beschrieben. Ich habe die nächste Frage hier schon, die gestellt wurde. Ein bekanntes Medium sagte, die Astralwelt sei lediglich ein energetisches Bindeglied und nicht die eigentliche geistige Welt. Wie seht ihr das?
Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich, wenn man mal ganz genau hinschaut, ist doch eigentlich alles geistig.
Ja.
Oder? Es gibt vielleicht wie so eine Art aus der Sicht der Seele, die in sich drin sozusagen sich ausdehnt innerlich in eine Kristallisation von langsamer Energie, die sich dann als Physis darstellt. Aber in der Sache, also da kann man jeden Physiker fragen, ist es jedes Atom, sind das Energieteilchen, die sich bewegen. Und vielleicht dahinter, da gibt es ja noch die Stringtheorie, das ist jetzt eine Theorie, ist noch nicht bewiesen, aber ne, worüber reden wir eigentlich? Ne? Also wenn man mal auf die kleinste Ebene guckt und auf die größte Ebene, ist es immer Energie oder immer geistig in dem Sinne. Die Frage ist, wie labeln wir das? Und da habe ich mich immer gefragt, ob wir uns nicht manchmal begrenzen, indem wir Astralebene sagen oder Mentalebene oder was auch immer für eine Ebene, weil da kommst du ja nicht hin und da ist wie so Wasser, Luft, ne? Also so zwei verschiedene Ebenen, wo du plötzlich den Kopf raussteckst und da bist du woanders, sondern sind alles Räume, die ineinander liegen, nur frequenziell voneinander getrennt und ob die Frequenz jetzt 201, 202, 3, 4, 5, also ist es jetzt nur eine symbolische Zahl, ne? Nicht denken, dass es eine physikalische Zahl ist, aber was ich damit sagen will, das ist so fließend ineinander übergehend, wie die Farbe gelb in orange fließend übergehen kann. Ne? Also das sind Mikropartikel, die ein bisschen mehr orange haben oder ein bisschen mehr gelb haben und so ist die Frequenzunterscheidung zu sehen und in der Frequenz du bist, dort verortest du dich und nimmst du dich wahr. Aber ich denke auch, Oliver, wir reden immer von Astralebenen, weil wir das so in den letzten 20, 30 Jahren so erlebt und gelesen haben und weil wir dann irgendwann dem ein Etikett gegeben haben. Aber eigentlich darf man, glaube ich, da auch so ein bisschen out of the box denken, weil es das nicht so ganz trifft, oder?
Ja, und ganz wichtig eigentlich auch, diese Begrifflichkeiten differenziert zu betrachten. Die sind ja menschengemacht. Wir brauchen immer Schubladen, in denen wir die Dinge legen können. Und der Ausdruck geistige Welt kommt eigentlich aus dem englischen Spiritismus, meines Wissens zumindest. Und da heißt es natürlich im Original the spirit world. Das ist nicht die geistige Welt, sondern wenn man es adäquat übersetzt, die Geisterwelt, ne, die Welt der Geister. Und dazu gehören natürlich die Astralebenen, die Mentalebene, dazu gehört alles. Wir sind auch nur Geister, auch wenn wir augenscheinlich Fleisch und Blut gemacht sind. Das ist ja eine Illusion letztendlich. Dieser Ausdruck geistige Welt ist seinerzeit entstanden, weil die Medien, die dort praktiziert haben, schwarz-weiß gesehen haben so ein bisschen. Ne? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil das war der Stand der Dinge damals. Hier ist die Physis, da ist die Spirit World. Hier ist die menschliche Welt, da ist die Geisterwelt. Aber das ist alles eins am Ende des Tages. Wie Svenja eben so schön gesagt hat. Und die geistige Welt, die können wir nochmal aufbrechen, wenn wir wollen. Denn da sind in der großen Schublade oder im großen Schrank der geistigen Welt ganz viele kleine Fächer drin, die man einzelbelebt hat. Also das ist nicht so, dass die geistige Welt höher ist als die Astralwelten, sondern alles, was nicht in der physischen Welt ist, wird als geistige Welt bezeichnet. Na, und wenn ich bin kein großer Freund dieses Ausdrucks, das sage ich immer wieder, und ich habe auch viele Medien kennengelernt, die ebenso denken und sagen, aber wir haben keinen besseren Ausdruck. Ne? Es gibt nichts Adäquateres. Ich habe mit Julia Fenske da gerade so ein bisschen mich ausgetauscht, ein wunderbares Medium, einen lieben Gruß an dieser Stelle. Und die hat auch so ihre Probleme mit dem Wort, aber in jeder medialen Schule wird das einfach so auch vermittelt. Da ist die geistige Welt, hier ist die physische Welt. Wir dürfen da ein bisschen anders denken in Zukunft und vielleicht finden wir irgendwann mal eine Begrifflichkeit, die adäquater ist.
Obwohl es ja schon fast wieder offener ist als Astralwelt, ne? Das ist so. Und was versteht dann einer unter geistiger Welt und astraler Welt? Und so kommen dann halt diese Fragen zustande. Daher müsste
Ja.
man eigentlich mit der Person selber sprechen und sagen, was verstehst du denn darunter? Und dann könnten wir sagen, was wir darunter verstehen. Und dann kann man vielleicht sehen, dass wir das Gleiche meinen, dass wir nur andere Worte mit anderen Bedeutungen hatten, ne?
Ja, und zu dem Punkt, das sind nur Zwischenwelten, die Astralwelten, auch die geistige Welt ist nur eine Zwischenwelt. Wir haben ja gar keinen Überblick, wie weit das geht. Wir schauen maximal bis zu unserer Seele oder bis zum nächsten Seelenkonglomerat, was mir jetzt vergönnt war, in meinem Starlines-Programm da so einen ganz winzigen Einblick zu bekommen. Und darüber hinaus geht es aber noch weiter.
Ja,
Ne?
das sind
Und
Räume in Räume in Räume in Räume
ja,
und mit immer
ja.
größeren Clustern und immer höher schwingenden Bewusstseinen. Also das können wir hier unten, ganz unten, die sind glaube ich ganz unten, können wir glaube ich gar nicht so erfassen, weil wir die
Ich bin da gar nicht so
Ameisenperspektive haben.
sicher. Ich bin gar nicht so sicher, ob wir unten, ob man das überhaupt räumlich betrachten darf.
Es ist
Das
jetzt
ist ja
ne,
eher eine Frage
vereinfacht.
der Dichte und ich bin auch der Meinung, dass es vielleicht noch andere Räume gibt, die wir gar nicht entdeckt haben, weil wir immer nur in die Richtung feinstofflicher gucken, ne, und nicht grober. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben auch sehr viel dichtere Umgebungen noch gibt. Auch jetzt in meinem Starlines-Programm wurde mir das so ein bisschen offensichtlich. Aber das bedarf natürlich auch erstmal einer Forschung in Anführungsstrichen.
So ein gutes Gefühl, dass wir doch noch nicht der Bodensatz der Existenz
Ja,
sind.
ja.
Auch wenn es sich manchmal so anfühlt von der Schwere, ne, der
Genau.
Physis.
Ja, Svenja,
Ich
willst
bin dran,
du
ne? Ich bin wieder dran. Moment,
eine
ich
neue
hab's.
Frage noch
Ja,
einwerfen?
gerne. Ich besuche beim Einschlafen manchmal ein Café auf einer feinstofflichen Ebene und beobachte dort Seelen, die ins Jenseits eintreten. Was könnte das für eine Ebene sein?
Ja, dieses Café gibt es tatsächlich. Monroe hat vor 4 Jahrzehnten oder länger ist es schon her, im Rahmen des Gateway-Programms eine Bewusstseinsebene definiert, die sich Fokus 21 nimmt. Die Schwelle zwischen den physischen und den nicht physischen Energiesystemen, hat er auch dazu gesagt. Da ist quasi eine Brücke und an dieser Brücke gibt es ein Café. Da mag jetzt der ein oder andere die Augen rollen, aber wie alles in den Astralwelten ist es ein Gedankenkonstrukt. Ne, die Astralräume sind aus Gedankenkonstrukten manifestiert, so wie hier letztendlich auch. Alles, was wir manifestieren, entsteht erstmal durch einen Gedanken daran. Ne, wir manifestieren nichts, ohne dass sich das nicht in irgendeiner Form anmeldet. Und dort ist eben mit einer sehr klaren Absicht von vielen, vielen Zehntausenden von Teilnehmern des Gateway-Programms ist dort dieses Café entstanden und wird auch immer weiter gepflegt und besucht. Und das ist ein nicht physischer Treffpunkt geworden für Astralreisende. Deswegen wundert mich das nicht, dass da auch nicht Monroe-Freaks, sage ich mal, dran vorbeifliegen, ne, und das wahrnehmen, weil das wirklich eine sehr, sehr stabile Manifestation ist und immer wieder energetisch gefüttert wird. Und sicher stellt sich das Café unterschiedlich dar für Individuen, weil der Referenzschatz hier oben immer ausschlaggebend ist. Ich sage mal ganz gerne, jemand, der in Wien aufgewachsen ist, die Stadt nie verlassen hat, der wird wahrscheinlich das Café so wie ein Wiener Kaffeehaus mit Sachertorte wahrnehmen. Jemand, der in San Francisco aufgewachsen ist, nie was anderes gesehen hat, für den ist es eher so ein Starbucks wahrscheinlich, ne? Das ist aber nicht relevant, weil das ist nur die Übersetzung der Information, die stattfindet, das, was wir zurückbringen. Viel relevanter ist, dass dieser Ort tatsächlich eine eigene Signatur hat, eine energetische und ansteuerbar ist und dort kann man sich treffen. Es gibt noch andere energetische Manifestationen, das war jetzt auch Teil des Starlines-Programms. Da ist es ein Raumschiff, was Francine King quasi durch ihre Vision und die vielen, vielen Absichten der Teilnehmer manifestieren konnte und was sehr stabil ist als Vehikel.
Genau. Hattest du jetzt gesagt, dass es liegt auf der Astralebene, ne? hat er ja, glaube ich, gefragt.
Das Café, ja, das ist die Brücke zum Jenseits sozusagen. Und da ist es ein schöner Begegnungspunkt, weil für unsere Liebsten im Jenseits ist es sehr leicht, ihre Frequenz dahingehend zu drosseln und sich bemerkbar zu machen. Und für uns ist es eigentlich auch recht einfach, da anzudocken. Wenn man als Verstorbener seine Frequenz so weit drosseln muss, dass man in die Physis durchdringen will, ist es mit sehr, sehr viel Anstrengung verbunden. Deswegen ist diese Stätte eigentlich auch eine schöne Begegnungsstätte. Ne? Und dort die Brücke ist für jeden auch passierbar. Das ist mehr eine Symbolhaftigkeit, aber die gibt es auch. Ja, das zum Café an der Brücke. Dann haben wir noch eine Frage, die wir heute hier mit einwerfen wollen. Manchmal sehe ich bei geschlossenen Augen reale Bilder, obwohl ich wach bin. Bin ich in solchen Momenten tatsächlich kurz woanders?
Das ist auch wieder so eine philosophische Frage. Wo sind wir denn eigentlich, ne?
Naja,
Also,
wir können vielleicht mit hypnagogen Bildern.
genau, darauf wollte ich hinaus, genau. Also, die erste niedrigschwelligste Möglichkeit, das zu interpretieren, wäre, dass du, aber das würdest du daran merken, dass du deinen Körper noch spürst, wie er im Bett liegt. Und dann können schon mal so erste Blitze, also wenn man ganz, ganz lange bei Bewusstsein bleibt, während man einschläft, dann kann man diese hypnagogen Bilder wahrnehmen. Das sind Bilder, die sieht man wirklich wie mit physischen Augen. Es ist nicht innerliches Sehen, sondern wirklich echtes Sehen. Und das ist so ein kurzes Anteasern. Dann steht man plötzlich an der Brücke und wieder weg. Dann entspannst du weiter, plötzlich stehst du an einem Auto und wieder weg. Da liegt ein Schlüssel und wieder weg. Also so random Bilder, die dir eventuell erstmal keinen Sinn ergeben mögen, aber das ist sozusagen wie so ein Anspringen des Traumfilmes. Und die kann man nutzen, um dann in dieses Bild hinein dem Fokus hinein zu gehen oder zu schweben, zu fliegen. Und dort kann man dann sozusagen sofort bei vollem Bewusstsein in einen luziden Traum landen, was dann Wake-Induced Lucid Dream bedeuten würde. Das sind so diese Übergangsphasen und die sind eigentlich sehr, sehr typisch für diesen Bereich. Oder man kann den Bereich auch nutzen, weil dann sozusagen die Umklammerung der Identifikation mit dem Ich loslässt, weil der präfrontale Kortex langsam runterfährt. Dort ist auch ein
Wow.
guter Sweet Spot, wo man sozusagen eine Astralreise versuchen kann, weil da
Der
schon sozusagen locker.
präfrontale Kortex, Svenja, ich bin beeindruckt.
Ja,
Das kennst du
und
von
das
mehreren
als
Wörtern.
Blondine.
Ja, ich wollte gerade
Ich kenne
sagen.
Wörter.
Ja, aber sehr korrekt und sehr treffend.
Ja, das ist halt der Gehirnbereich, der für Bewusstsein, Absicht, Wille, Planung zuständig ist, ne? Und das ist auch so ein bisschen die Ich-Struktur. Und das ist ganz gut, wenn der mal ein bisschen locker lässt, weil wir oft am Alltag damit auch sehr beschäftigt sind, unseren Alltag zu gestalten. Das ist auch richtig und wichtig. Und das ist dann der Moment, wo der endlich mal loslässt. Und das ist ja genau das, was ja in den 70er Jahren die Psychologie noch behauptet hat, wo sie gesagt hat, das geht gar nicht, im Traum kann man nicht bewusst sein, weil der präfrontale Kortex ist nach unseren Messungen gar nicht aktiv. Und dann hat ja Stephen LaBerge das Gegenteil bewiesen mit den Rapid Eye Movements, die er da mit den luziden Träumern besprochen hat, also die Augenbewegungen, die schnellen, rechts, links. Und damit konnte er beweisen, doch, man kann bewusst sein, während man träumt. Und heute wissen das, glaube ich, fast alle. Aber das ist eben halt auch unser Schlupfloch sozusagen, wo wir in besondere Zustände kommen können.
Ja, das ist ein schöner Übergang, diese Hypnagogenbilder. Die Assoziationen, die man damit verbindet, können unter Umständen auch emotionale Reaktionen auslösen. Das ist, wenn es mir passiert, immer so ein bisschen hinderlich, wenn es um außerkörperliche Erfahrungen geht, weil, also ich bin nicht sicher, wie sich diese Hypnagogenbilder zusammensetzen. Sind das tatsächlich echte Erfahrungen, die sich da widerspiegeln? Weil ich habe oftmals den Eindruck, und ich glaube, das ist nie so wirklich erforscht worden, dass das so ein Sammelsurium ist aus unterschiedlichen Dingen, die unser Gehirn quasi zusammensetzt, ne? Wie so ein Lego-Spiel und dann wie eine Diashow rausschmeißt, ne? So ein Bild nach dem anderen. Und das geht recht schnell in der Folge. Und dann kommt aber so ein Momentchen, wenn man also noch ein bisschen länger wach bleibt und aufmerksam bleibt, dass diese Bilder plötzlich zu Mini-Filmen werden und eine Bewegung reinkommt. Und das ist eigentlich ein schöner Moment, wenn man den abpassen kann, um sich mit einem Ja, Objekt in dem Bild zu verbinden. Das ist ja Jürgen Zieves Technik, die er nutzt. Er versucht sich dann mit einem Objekt im Bild zu verbinden und ganz klar im Fokus zu halten. Und je länger dieser Fokus gehalten werden kann, je mehr wird man quasi in die Szenerie gezogen. Na, und das ist dann eine luzide Szenerie, wo man dann schauen muss, ist das ein luzider Traum oder bin ich hier schon in einer astralen Erfahrung? Ja, das
Ja,
ist
ich
dann für
kippe da
viele.
mehr so rein, ne? Es ist wie so ein Reinspringen oder so ein Körper reinmachen sozusagen vom Bewusstsein her. Aber da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Man könnte es auch mit einem Befehl machen, nach William Buhlmann, nach dem Motto vorwärts jetzt oder hinein jetzt, also ganz simpel gehalten. Und auf welcher Ebene man dann ist, da kann man ein paar Tests machen. Man kann seine Finger anschauen und schauen, ob die alle akkurat sind oder mal Wörter lesen in der Traumebene, weil es halt Unterbewusstsein und ja, Emotionalwelt ist, ist es dort nicht sozusagen rechnerisch ganz sauber und auch von den Buchstaben nicht ganz sauber. Das beherrscht das Unterbewusstsein nicht so gut. Und dementsprechend kann man dort nicht lange und ausdauernd korrekt lesen oder Zahlen lesen oder Buchstaben. Und dann kannst du davon ausgehen, wenn das so ist, ist es die Traubenebene. Aber wie gesagt, die hat ja eine direkte Übergang zur Astralebene. Und wenn man dort jetzt den Befehl gibt, Astralebene jetzt, oder sich nach hinten fallen lässt, oder wie Jürgen Ziewe es macht, sich noch mehr ins Gewahrsein bringt, über noch mehr Klarheit, Bewusstseinsklarheit, indem man auf eine Sache schaut, kann es sein, dass man dann übergangslos in die Astralebene geht. Aber wenn man da so ein paar Tricks kennt, um zu gucken, wo bin ich denn da eigentlich, ist das schon sehr wertvoll. Und ich habe das öfter schon mal in die Kommentare geschrieben, dass es dazu eine Folge gibt, luzides Träumen und Astralreisen von mir und Oliver. Da erzählen wir ein bisschen mehr darüber, woran man das unterscheiden könnte.
Ja, das ist bei Geistreich am Samstag gelaufen. Diese Folge, wo wir da explizit drüber sprechen, da kann man mal in der Suchfunktion einfach mal eingeben. Man kann ja auch innerhalb
Svenja,
eines
Oliver
Kanals suchen.
und Astralreisen, luzides Träumen, E40 ist das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welche Serie, aber da würdet ihr das finden.
Ja, ich darf noch anschließen, vielleicht als kleinen Tipp, was ich mache, und ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ich lege einen mentalen Rahmen um so ein Bild. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme in Resonanz, dann versuche ich, es ist so ein bisschen eine Waagschale. Ne? Einerseits darf man nicht versuchen, das Bild zu greifen, ne, weil das Wollen diesen ganzen Prozess schon wieder stören kann. Aber ich habe damit rumexperimentiert und kann quasi meinen mentalen Rahmen um dieses Bild hängen, um mich dann mit einem Objekt zu verbinden oder mit einer Szenerie oder manchmal auch eine Person, um in Kontakt zu kommen mit was immer ist. Es braucht Übung, wie alles, ne? Aber es ist ein spannender Weg und kann zu sehr interessanten Wahrnehmungen und Erlebnissen führen.
Ja, und ich habe das sehr häufig erlebt, daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es bei mir zumindest überwiegend wirklich Traumsequenzen sind. Also es sind jetzt keine Erinnerungen oder Alltagsbilder, sondern wirklich Traumsequenzen, die ich teilweise entweder gar nicht kenne oder die natürlich Alltag verarbeitet, aber eben halt innerhalb einer Traumszenerie. Und daher scheint mir das schon logisch, dass es sozusagen die klassischen Traumverarbeitungsräume sind, in denen wir uns da befinden. Erstmal zunächst, ne?
Ja, wunderbar. Ich glaube, dann sind wir für heute auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Und meine Uhr ist hier im Computer auch verschwunden.
Wir haben
Ja,
jetzt
wir sind so
18:40 Uhr in unserer Welt, in unserer
in
Zeitlinie.
meiner Welt ist es erst 9:40 Uhr, liebe
Ja,
Svenja.
und welche Uhrzeit habt ihr jetzt, seht ihr, ne? So läuft das hier in der Multidimensionalität.
Genau. Wir sind ja völlig falsch. Das finde ich auch faszinierend. Ne? Du
Oder?
bist. Bei dir ist Abend, bei mir ist immer noch Vormittag, obwohl wir auf dem gleichen Planeten sind, ne,
Ja,
in der gleichen
verrückt, ja.
Frequenzwelt, ist schon echt verrückt. Ja, ich habe das während des Fluges, um das hier noch anzuhängen, habe ich mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ne, man fliegt gegen die Zeit, wenn man von Deutschland nach Kalifornien fliegt. Was bedeutet das, gegen die Zeit zu fliegen? Ne, und was würde passieren, wenn wir jetzt mit der Zeit fliegen und die Geschwindigkeit anheben?
Ja, eigentlich Phil, fliegst du ja nicht mit oder gegen die Zeit, sondern nur mit dem abgesprochenen zwischen Ländern, wo die sagen, das ist jetzt unsere Zeit. Man könnte ja auch sagen, der Einfachheit halber, es gibt nur eine Zeit, die ist für alle gleich und dann ist eben 9 Uhr bei dir abends, weil du in L.A. bist und bei mir morgens oder umgekehrt. Das ist ja nur eine Absprache. Die Zeit ist ja für dich gerade dieselbe wie bei mir, sonst könnten wir uns ja nicht treffen. Ne?
Aber die Umstände sind anders. Bei dir ist es dunkel und bei mir scheint die Sonne oder bei dir geht sie unter, bei mir geht sie auf. Ne? Da ist schon auch ein Rhythmus drin. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt, ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Mein Erbsenhirn kann da sowas gar nicht begreifen.
Es würde sich nur ändern, wenn wir über Lichtgeschwindigkeit gäben. Dann gäbe es Effekte, die wären jetzt noch weiterführend, die, glaube ich, alle nicht so gerne hören wollen. An dieser Stelle kann man vielleicht sagen, ja, vielleicht hütet ihr ein bisschen mehr eure Jetztzeit, weil ich merke, dass ich oft so beschäftigt bin mit so vielen To-Dos, dass ich so ein bisschen aus meinem Jetzt falle. Und ich habe in letzter Zeit es so gemacht, ich weiß nicht, ob ihr noch die Geschichte von Momo kennt, von Beppo Straßenkehrer, als Momo ihn fragt, wie er diese lange Straße kehren kann. Und da sagt er immer, ein Besenstrich, ein Schritt, ein Atemzug. Und so habe ich es gemacht. Ich habe immer nur also der Besenstrich ist die eine Aufgabe, die jetzt zu tun ist, habe ich getan. Und in völliger Hingabe getan und an das Jetzt, was sich jetzt entfalten möchte und in Vertrauen an das Leben. Und ich hatte so Momente von grundloser Freude wieder, wo mir die Tränen in die Augen stiegen, weil ich so dankbar war für mein Dasein. Ja, vielleicht darf ich das an dieser Stelle nochmal mitgeben als kleines Erinner mich.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man vermag, sich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzurufen und alle Projektionen quasi dadurch sein lässt. Also die fällt ja dann aus dem Rahmen sozusagen, wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann gibt es keinen Schmerz, keine Sorge, kein Morgen, kein Gestern. Und das kann sehr heilsam sein, insbesondere in Situationen, die extrem stressbeladen sind. Als ich vor 2-3 Jahren die Situation mit meinen Eltern durchlebt habe, das war das Einzige, was mich aufrechterhalten hat, die Fähigkeit, nicht in die Projektion zu gehen, ständig und immer, sondern mich in den Moment zurückzuholen, weil da ist alles machbar. Da kann ich alles halten in dem Moment. Aber wenn ich anfange zu projizieren, oh mein Gott, dann wird es plötzlich ganz düster. Ich glaube, das ist generell
ja auch
so unser
der Ängste, ne? Und die haben gerne viel Fantasie, wo etwas schrecklich sein kann, was ja noch gar nicht ist. Ich sag immer, du kannst anfangen, dich zu fürchten, wenn es da ist und dann mal gucken, wie du damit umgehst. Aber vorher ist das echt verschwendete Energie ein wenig, finde ich. Also
ich sage nur, Eckhart Tolle, das ist in der Hinsicht wirklich ein Lebensretter. The power of now. Ne? Also ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres an Literatur auf unserem Planeten, was so allumfassend, nicht dogmatisch ist und so wichtig wie die Arbeit von Eckhart Tolle.
Und wenn wir da nochmal zurückgehen zu deinem Flugerlebnis, eigentlich ist es ja verrückt, wir alle befinden uns wie in so einer Schiene, die immer, also unter uns läuft immer so ein Ball, ne? Und es gibt nur dieses Jetzt, du bist im Flugzeug jetzt, ich bin zu Hause im Jetzt, dann treffen wir uns irgendwann im Jetzt im Zoom, aber es ist immer Jetzt und alle Menschen, die gerade unterwegs sind auf Autobahn, es ist gerade ihr Jetzt, wo sie gerade fahren. Nicht gestern, nicht morgen, es ist immer noch der Moment, wo wir alle, also man fährt ja wohin und man wird in 5 oder 6 oder 10 Stunden dort landen oder da sein. Aber interessanterweise gibt es, also mir ist das mal eine Autobahn so passiert. Ich saß im Auto und dachte, komisch, wir sind alle unterwegs, irgendwo hin, kommen irgendwo her, landen irgendwo. Aber eigentlich die Bewusstseine, die ich jetzt um mich spüre, die sind lebendig nur jetzt.
Ja.
Und auch in 10 Kilometern noch jetzt. Also es ist die ganze Zeit eigentlich immer nur dieser Moment des Gegenwärtigen, was die ganze Zeit erfahrbar ist. Ich finde das total interessant, wenn man sich da mal so richtig hineinbegibt, ist das echt magisch, weil wir bewegen uns ja die ganze Zeit und lassen ja Räume sowohl in Dimension als auch in Geschwindigkeit hinter uns und trotzdem, wie auf so einer drehenden Kugel, bleibt man immer nur oben auf dieser einen Rille sozusagen stehen und darunter dreht sich alles und bewegt sich alles, aber wir sind immer nur jetzt da.
Ja. Wow. Gut, Food for Thought, Gedankenfutter, mit dem lassen wir euch jetzt mal einen wunderschönen Abend noch, wenn ihr pünktlich geschaut habt am Dienstag, dann ist es jetzt Abend.
Stimmt,
und
genau.
Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Astral Talk. Mal sehen, was da auf den Tisch kommt.
Ja, alles Liebe euch und bis bald.
Ciao.